Rotrist und Niederbipp und in der Westschweiz auf der A9 Richtung Vevey ab Aigle. Gute Fahrt.
Radio SRF, ich höre der Zeit mit Ivan Lieberherr. Unsere Themen am Sonntag, dem 1. Juni. Die Schweiz und der Gaza-Krieg. Ehemalige Diplomaten fordern, dass die Schweiz deutlicher Stellung bezieht. Zu Recht?
Es geht somit um ihre Haltung gegenüber sehr wichtigen Sachfragen des humanitären Völkerrechts, des Verhaltens von Staaten in kriegerischen, in Kampfsituationen. Und da kann es aus Gründen der Neutralität kein Schweigen geben,
sagt Friedensforscher Laurent Götschel im Echo-Gespräch. Dann das Solargeschäft und der harte Wettbewerb. Die Berner Firma Meyer Burger schließt ihre Produktion in den USA wie in Deutschland. Das Dorf Platten und die Katastrophe. Gemeindepräsident Matthias Bellwald steht im Rampenlicht. Er tröstet die Menschen und gibt ihnen Hoffnung.
Es hat keinen Wert, in den Rückspiegel zu schauen. Die Frontscheibe ist grösser als der Rückspiegel und wir müssen vorwärts schauen. Wir wollen weiterleben, wir wollen hier im Tal bleiben, wir wollen das Platten neu aufbauen.
Wir porträtieren den Mann, der die richtigen Worte findet in dieser schwierigen Zeit. Schließlich Mexiko und der Umbau des Justizwesens. Die Bevölkerung muss tausende Richterinnen und Richter wählen und ist damit überfordert. Fraglich ist auch, ob eine Volkswahl hilft im Kampf gegen die Korruption. Die Kritik an der Militäroffensive Israels in Gaza wird lauter, auch bei europäischen Verbündeten Israels. Sie kritisieren, dass Zivilisten getötet und Hilfsgüter nur zögerlich in den Küstenstreifen gelassen werden. Die Schweiz hält sich zurück. Das sorgt zunehmend für Unmut. Heute haben über 50 ehemalige Schweizer Diplomatinnen und Diplomaten einen Appell an den Bundesrat veröffentlicht. Darin warnen sie vor ethnischer Säuberung und genozidalen Prozessen. Außenminister Ignazio Cassis müsse seine Zurückhaltung aufgeben, sich für die Einhaltung des Völkerrechts einsetzen. Radikale Siedler sollen nicht in die Schweiz einreisen dürfen, so wie sie nicht in die EU einreisen dürfen. Und die Schweiz solle Palästina unverzüglich als Staat anerkennen. Laurent Götschel ist Direktor der Schweizer Friedensstiftung Swiss Peace. Er beobachtet den israelisch-palästinensischen Konflikt schon lange, ebenso die Schweizer Außen- und Friedenspolitik. Ich habe Götschel gefragt, ob der Appell der ehemaligen Diplomaten ein Misstrauensvotum ist gegenüber ihrem früheren Arbeitgeber, dem Außendepartement EDA.
Ich sehe das nicht als Misstrauensvotum. Ich sehe das jedoch als tiefer Ausdruck von Sorge, Besorgnisse über das, was geschieht vor Ort und das relative Stummsein der Schweiz.
Erachten Sie die Forderungen als berechtigt?
Insgesamt finde ich die Richtung der Forderungen durchaus berechtigt. Über Einzelheiten kann man sich immer streiten. Aber die Tatsache, dass unter humanitären Gesichtspunkten zurzeit Grauenhaftes geschieht in Gaza und dass die Schweiz sich dazu verhalten bzw. etwas sagen sollte, vor allem als Depositarstaat der Genfer Konventionen, das erachte ich mehr als berechtigt.
Wie soll die Schweiz sich denn verhalten? Als neutrales Land, aber eben auch als Depositarstaat der Genfer Konventionen?
Die Neutralität der Schweiz spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle, denn wir haben es völkerrechtlich gesehen aus Schweizer Perspektive mit einem Staat zu tun, Israel. Die sogenannten besetzten palästinensischen Gebiete hat die Schweiz bisher als Staat nicht anerkannt. Es geht somit um ihre Haltung gegenüber Sachfragen, sehr wichtigen Sachfragen des humanitären Völkerrechts, des Verhaltens von Staaten in kriegerischen, in Kampfsituationen. Und da kann es aus Gründen der Neutralität kein Schweigen geben. Ganz im Gegenteil, man könnte sogar argumentieren, dass weil ein Staat neutral ist, er sich zu diesen Fragen äußern muss.
Wenn die Schweiz sich klarer positionieren würde, könnte sie dann doch noch ihre guten Dienste anbieten und zwischen den Parteien vermitteln?
Man sollte die Möglichkeiten der Schweiz nicht überschätzen, bei allem berechtigten Wunschdenken. Zurzeit ist es so und wahrscheinlich schon seit längerem, dass vor allem ein Staat, nämlich die Vereinigten Staaten von Amerika, entscheidenden Einfluss auf Israel ausüben können, wenn sie das denn wollten. Aber es gibt auch im Bereich der humanitären Situation vieles zu tun. Die Schweiz kann sich, wie gesagt, gerade als Depositarstaat der Genfer Konventionen dazu äußern, sollte dies je nachdem sogar tun. da kann man schon einiges bewirken, auch wenn der Friede dann noch nicht ante portas steht.
Tut Ihrer Ansicht nach die Schweiz denn genug im Moment?
Man kann ja immer sagen, im Zweifel zugunsten des Angeklagten. In dem Sinne könnte man vermuten, dass die Schweiz viel mehr tut, als man als Außenstehender mitbekommt. Ich habe jedoch gewisse Zweifel, dass das zutrifft. Mein Eindruck ist vielmehr, dass die Schweiz zurzeit unter ihrer Gewichtsklasse kämpft, also dass sie im Grunde genommen viel mehr tun könnte, als dies der Fall ist. Und man kann vielleicht dafür auch noch jenseits des engen humanitären Felds auch auf den Bereich der Zivilgesellschaft und der zivilen Friedensförderung hier ausweichen und sagen, dass die Schweiz über Jahre, über Jahrzehnte hinweg ein sehr stabiles Beziehungsnetz mit sehr wichtigen und effizienten zivilgesellschaftlichen Akteuren sowohl in Palästina wie auch in Israel hatte. Und schon vor anderthalb Jahren wurden die meisten Beziehungen in die palästinensische Zivilgesellschaft hin gekappt. Und vor ein paar Wochen und Monaten fielen auch Entscheidungen, um sozusagen sämtliche Beziehungen im zivilgesellschaftlichen Bereich innerhalb Israels zu kappen. Die Schweiz ist jetzt wirklich nur noch im engen humanitären Feld tätig und das finde ich sehr schade.
Jetzt dieser Appell der ehemaligen Diplomatinnen und Diplomaten. Letzte Woche ein offener Brief, den auch zwei Altbundesrätinnen unterschrieben haben. Weshalb wird die Kritik an der israelischen Regierung gerade jetzt mehr und lauter?
Die Situation hat sich schon seit Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, verschlechtert. Wer aufmerksam die Lage vor Ort verfolgt hat, konnte mitbekommen, wie die Entwicklung in Gaza ablief, aber auch wie die Entwicklung im besetzten Westjordanland ablief. Und jetzt wurde das Ganze aber nochmals ganz klar virulenter, sichtbarer. Es ist von dem her gesehen nichts ganz Neues, aber das Ausmaß ist nochmals größer geworden. Deswegen kommen jetzt diese Appelle, so interpretiere ich das.
Sagt Laurent Götschel, der Direktor der Schweizer Friedensstiftung Swiss Peace. Damit zu den aktuellen Ereignissen im Gaza-Krieg in der Nachrichtenübersicht mit Simon Richle. Es gibt Meldungen über einen angeblichen Angriff bei einem Verteilzentrum für Hilfsgüter.
Die Hamas sagt, Israel habe im Süden des Gazastreifens ein solches Verteilzentrum angegriffen. Dabei habe es über 30 Tote und Dutzende Verletzte gegeben. Auch ein Spital, das vom Roten Kreuz betrieben wird, spricht von Toten und Verletzten im Umfeld des Verteilzentrums. Betrieben wird es vom umstrittenen privaten Hilfswerk Gaza Humanitarian Foundation und dort heißt es, es habe keine Zwischenfälle gegeben. Überprüfen lassen sich diese Angaben nicht. Morgen wollen sich Russland und die Ukraine zu neuen Gesprächen in der Türkei treffen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat heute bestätigt, dass die Ukraine eine Delegation schicken wolle. Derweil berichtet die Ukraine auch vom größten russischen Drohnenangriff, den es seit der russischen Invasion je in einer Nacht gegeben habe. 472 Drohnen habe Russland auf die Ukraine abgefeuert. Zudem habe Russland mit einem Raketenangriff auf ein Militärtrainingsgelände mindestens 12 Soldaten getötet. Die Ukraine hat laut dem eigenen Geheimdienst mehrere Militärflughäfen in Russland angegriffen und unter anderem Kampfflugzeuge zerstört. Das russische Verteidigungsministerium meldete später, mehrere Flugzeuge auf Militärflugplätzen seien in Brand geraten. In Russland sind in der Nacht zwei Brücken eingestürzt, nahe der Grenze zur Ukraine, eine in der Region Bryansk und eine in Kursk. Dabei kamen mindestens 7 Menschen ums Leben, Dutzende weitere wurden verletzt. Die russischen Ermittler sagen, bei beiden Brücken habe es Explosionen gegeben, man untersuche die Vorfälle. Die Behörden stufen die Einstürze als Terrorakt ein, laut Berichten der russischen Nachrichtenagentur Interfax. In Bryansk stürzte eine Straßenbrücke auf Bahngleise, ein Zug mit fast 400 Menschen an Bord entgleiste. In der Region Kursk stürzte eine Eisenbahnbrücke auf eine Straße, ein Güterzug fiel teilweise herunter. In Frankreich ist es zu mehreren Zwischenfällen gekommen bei den Siegesfeiern zum Fußball-Champions-League-Sieg von Paris Saint-Germain gestern Abend. 2 Menschen kamen ums Leben, eine Person wurde erstochen, eine starb bei einem Verkehrsunfall. Die Behörden melden zudem mehr als 200 Verletzte, ein Polizist sei im künstlichen Koma. Insgesamt wurden über 500 Personen festgenommen, die meisten in der französischen Hauptstadt Paris. Und noch in die Schweiz. Nach dem Gletschersturz in Blatten im Walliser Lötschental bleibt die Lage angespannt. Am kleinen Nesthorn seien noch immer mehrere hunderttausend Kubikmeter Fels instabil, teilten die kantonalen Behörden gegen Mittag mit. Ein Einsatz auf dem Schuttkegel sei weiterhin nicht möglich. Der Pegelstand des Sees, der sich oberhalb des Schuttkegels von Blatten angestaut hat, sei aktuell stabil und der Pegel des Stausees von Verden sei dagegen leicht gestiegen. Der See würde seine Funktion als Rückhaltebecken, zum Beispiel bei einem Murgang, aber weiterhin erfüllen, so die Behörden.
Im Fußball gewinnt der FC Basel zum 14. Mal den Cup und damit zum 7. Mal in seiner Clubgeschichte das Double aus Meisterschaft und Cup. Im Final besiegte der klare Favorit den FC Biel mit 4:1. Reto Held berichtet.
Der FC Basel war im letzten Sommer nur als Außenseiter in diese Saison gestartet, holte dann aber Mitte August mit Xherdan Shaqiri einen neuen Leader ins Team. Mit seinen technischen Fähigkeiten, seinen Toren und Assists und seinem Selbstverständnis auf und neben dem Platz war er der entscheidende Mann in dieser Saison und auch wieder heute im Cup-Final. An den ersten beiden Toren war er direkt beteiligt und führte sein Team so zum 14. Cup-Sieg der Clubgeschichte, obwohl er im August noch belächelt worden war, als er ankündigte, mit Basel wieder Titel gewinnen zu wollen.
Das ist schön im Leben. Wenn viele nicht an dich glauben oder auch nicht dass nicht denken, dass man das schafft, dann muss immer im Leben dranbleiben und seine Ziele erreichen. Ich bin mit Ambitionen gekommen und hat das ganz ruhig und professionell angenommen und ich bin sehr froh, dass ich das geschafft.
Auch der krasse Außenseiter Biel konnte Shaqiri heute nicht stoppen. Auch wenn das Team aus der dritthöchsten Liga der Schweiz erstaunlich gut mithielt, selber Chancen kreierte und hinten wenig zuließ. Am Ende gewann Basel eben doch wieder mit Shaqiri. Wie fast immer zum Ende dieser fast perfekten Basler Saison.
Zurück zu Simon Richle, die Wetterprognose.
Heute Abend gibt es vom Westen her stellenweise Regen oder Gewitter. Lokal droht auf der Alpen-Nordseite auch Sturmgefahr. Morgen ist es dann kühler und wechselhaft. Beidseits der Alpen kann es immer wieder regnen oder gewittern, bei noch rund 21 Grad.
Einst ein Börsenliebling, jetzt am Abgrund. Das Berner Solarunternehmen Meyer Burger gibt, nach den USA, nun auch die Produktion in Deutschland auf. Die Zukunft der Firma ist mehr als ungewiss. Wirtschaftsredaktor Sven Zaug.
Nun fallen sie wie Dominosteine. Die ausländischen Einheiten des einst so gehypten Solarunternehmens Meyer Burger. Erst die Meldung am Freitag. Die Fabrik in Arizona stellt per sofort den Betrieb ein. Mehr als 280 Angestellte verlieren ihre Stelle. Dann am Samstag die Nachricht. Auch die deutschen Töchter sind am Ende. 600 Angestellte haben keinen Job mehr. Die Geschichte von Meyer Burger beginnt im bernischen Hünibach 1953. Zunächst fabriziert das Unternehmen Bohrmaschinen für die Uhrenindustrie. In den 1970er Jahren dann Werkzeuge zur Chipherstellung und um die Jahrtausendwende fokussiert die Firma auf Bandsägen für die Solarindustrie. Eine Industrie, die in Europa im Zuge der Energiewende ein bahnbrechendes Wachstum feiert und schließlich wegen der erdrückenden Konkurrenz aus China zusammenbrechen wird. 2006 die Kotierung an der Börse, die Aktie von Meyer Burger, sie wird zum Börsenstar. Dann der Einstieg in die Produktion von Solarmodulen und gleichzeitig der Abstieg in die Verlustzone, inklusive öffentlicher Zerfleischung von wichtigen Aktionären und dem Verwaltungsrat. Das Geschäftsmodell, Neuausrichtung, vor allem der Zukauf von Firmen. Mit dem Ziel, Ausrüstung für die gesamte Wertschöpfungskette der Modulherstellung zu liefern, alles aus einer Hand. Mit Produktionsstandorten im Ausland. Doch die asiatische Konkurrenz wird immer stärker und flutet den Markt mit Solarpanels. Die Preise brechen ein. Dann die Flucht in die USA. Meyer Burger will von Joe Bidens Milliardensubventionen in grüne Technologien profitieren. Donald Trump dreht den Geldhahn wieder zu. Der Strategiewechsel vom Maschinenbauer für die Solarindustrie zum Hersteller von Solarmodulen ist gescheitert. Kapitalgeber wenden sich ab, die Schulden steigen, der Aktienkurs fällt. Vor 2 Jahren notierten die Papiere noch bei 160 Franken, heute sind sie nicht einmal mehr einen Franken wert. Das Schweizer Stammgeschäft in Thun mit rund 60 Angestellten soll bestehen bleiben. Bloß, wie weiter mit der Firma? Meyer Burger ließ bis Redaktionsschluss entsprechende Fragen unbeantwortet.
der Gemeindepräsident von Platten den Menschen Hoffnung macht, wie die Präsidentschaftswahl in Polen die Zukunft des Landes beeinflusst und wie in Mexiko die Justizreform eine große Herausforderung darstellt, vor allem für die Bevölkerung, die tausende Richterinnen und Richter wählen muss. Das, die weiteren Themen hier im Echo der Zeit. Unsere außenpolitische Wochensendung International berichtet über die Verkehrsprobleme in Jerusalem. Eine Lösung wäre eine Gondelbahn quer durch die heilige Stadt. Doch das Vorhaben ist äußerst umstritten. International dieses Wochenende am Radio oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Im Bergsturzgebiet im Walliser Lötschental bleibt die Lage angespannt. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Gemäss Schätzungen sind weiterhin mehrere hunderttausend Kubikmeter Fels instabil. Viele Menschen haben bereits ihr Hab und Gut verloren. Sie wissen nicht, wie es weitergehen soll. In dieser schwierigen Zeit steht ein Mann für Zuversicht und Hoffnung. Der Gemeindepräsident des zerstörten Dorfs Platten, Matthias Bellwald. Er findet die richtigen Worte in der Katastrophe. Matthias Baumer mit einem Porträt.
Wenn Matthias Bellwald spricht und seine Brille auf hat, rutscht diese auf der Nase manchmal etwas zu weit nach vorne. Schulmeisterlich? Nein. Wenn der Gemeindepräsident spricht, dann mit Bedacht, überlegt, ruhig. Er sagt dann solche Sätze.
Umarmen einander, stützen einander, helfen einander, trösten einander.
Matthias Bellwald, der frühere Berufsoffizier, Oberst im Generalstab, er kann Menschen mit Worten umarmen. Er gibt dem Leiden des Dorfes Raum, ohne selbst Raum einzunehmen. Er ist kontrolliert, wird nie zu emotional. Man wisse ja, aus welcher beruflichen Ecke er komme, er sei Soldat, sagt er. Er trifft den Ton, beweist eine Fähigkeit, die man nicht lernen kann.
Ich weiß nicht, ob ich da dazu eine Fähigkeit besonders habe. Aber ich liebe das Tal. Ich liebe Platten.
Und er leide. Ihr seid traurig, ihr seid zerstört. Dies sagte Matthias Bellwald zur lokalen Zeitung noch bevor Berg und Gletscher abbrachen. Wie würde er sein Befinden wohl jetzt beschreiben, wo das Dorf ausradiert ist, die Menschen alles Materielle verloren haben? Er tut es nicht, wird nie zu persönlich. Doch wie tröstet er sich? Darüber mag er nicht sprechen, zu intim.
Ihr dürft davon aber ausgehen, dass ich meine Kraft dort habe, in meinem nächsten Umfeld, bei meinen Kameraden im Gemeinderat und bei der Bevölkerung.
Matthias Bellwald sagt diesen Satz, seine Augen richten sich himmelwärts. Seit Anfang Jahr ist er Gemeindepräsident von Platten. Stille Wahl. Nach der Pensionierung kehrte der Berufsoffizier zurück in das heimatliche Lötschental. Statt wie vorher, im Weiler etwas außerhalb des Dorfes Platten, lebt auch er jetzt notgedrungen weiter unten im Tal. Statt Idyllen und Zerstörung. Und er steht mitten im Strudel der Krise, im Zentrum der Aufmerksamkeit. Er hätte sich das anders gewünscht, sagt Matthias Bellwald.
Nein, das wünscht sich niemand, das sagen Sie ja. Aber wissen Sie, es hat keinen Wert, in den Rückspiegel zu schauen. Die Frontscheibe ist grösser als der Rückspiegel und wir müssen vorwärts schauen. Wir wollen weiterleben, wir wollen hier im Tal bleiben, wir wollen das Platten neu aufbauen. Und da braucht es jetzt auch die Phase von der Sagen ist, man muss das alles setzen, man muss das können verarbeiten zuerst. Aber ich bin sicher, wir haben das so gesagt, wir sind aufgestanden. Wir sind einmal mehr aufgestanden als nieder. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, dass wir für sich kommen.
Da ist sie wieder, seine bildhafte Sprache, die Worte, die tragen und Zuversicht ausdrücken. Er spreche nie für sich, immer für das Dorf, für das Tal, sagt Matthias Bellwald. Doch vielleicht tut er mit jedem tröstenden Wort an alle anderen auch etwas für sich selbst.
Polen steht vor einem Richtungsentscheid. Die heutige Stichwahl entscheidet darüber, ob ein EU-skeptischer Nationalist an die Spitze des Landes kommt, der die Regierung weiterhin blockieren wird, oder ob die Regierung dank einem EU-freundlichen Zentrumspolitiker künftig freie Hand haben wird. Die Umfragen sagen ein Kopf-an-Kopf-Rennen voraus. Aus Warschau der Bericht von Judith Huber.
Zehntausende jubelten Rafał Trzaskowski zu, als der 55-jährige Kandidat der regierenden liberalen Bürgerplattform letzten Sonntag auf einem Warschauer Platz auf die Bühne trat und rief:
Najwyższy czas! żeby wygrała uczciwość.
Es ist höchste Zeit, dass die Ehrlichkeit siegt, die Gerechtigkeit, die Wahrheit. Es braucht jetzt Entschlossenheit, jede Stimme zählt, damit die Zukunft und ganz Polen gewinnt. Nach ihm trat Premier Donald Tusk auf die Bühne und sogar der frisch gewählte Präsident Rumäniens, Nikos Jordan, war aus Bukarest angereist, um den EU-freundlichen polnischen Kandidaten zu unterstützen. Dann sagte:
Cred într-o Polonie puternică, într-o Uniune Europeană puternică.
Er glaube an ein starkes Polen in einer starken Europäischen Union. Die Dringlichkeit des Tonfalls ist kein Zufall, denn Trzaskowski und die Regierungspartei wissen, nur mit einer massiven Mobilisierung können sie die Wahlen gewinnen. Denn der Kandidat der oppositionellen PiS, der 42-jährige Karol Nawrocki, liegt in Umfragen praktisch gleich auf. Dabei hatte es lange anders ausgesehen. Die nationalkonservative Oppositionspartei PiS hatte mit Nawrocki eine unbekannte Figur aufgestellt, einen Historiker ohne politische Erfahrung. Ein leichtes Spiel für den weltläufigen Stadtpräsidenten von Warschau, so schien es. Doch Nawrocki, der frühere Amateurboxer und Türsteher, kämpfte sich nach vorn. Er gab den harten Kerl, ließ sich im Fitnessstudio und bei einem Boxkampf filmen. Sein Slogan: Polen zuerst. Er wettete gegen Migration und gegen Einmischung aus Berlin und Brüssel. Und er begann, anti-ukrainische Ressentiments zu bedienen, auch wenn er sich für eine militärische Unterstützung des Nachbarlandes ausspricht.
Ja na dzień dzisiejszy nie widzę Ukrainy w żadnej strukturze ani w Unii Europejskiej, ani w NATO.
Er sehe die Ukraine vorläufig weder in der EU noch in der NATO, sagte er in einem Fernsehinterview und stellte sich damit gegen die bisherige Politik der PiS.
Trzeba tłumaczyć wszystkim, że miejsce Ukrainy jest w NATO, a nie w łapach Putina.
Die Ukraine gehöre in die NATO und nicht in die Hände von Putin, konterte sein Gegner Trzaskowski. Doch Nawrocki scheint mit seiner harten Linie Erfolg zu haben und auch mit seiner Annäherung an US-Präsident Donald Trump und an dessen Politik. Nawrocki besuchte Trump im Weißen Haus und er wird von Trumps Mannschaft ganz offen zur Wahl empfohlen. So etwa diese Woche von der US-amerikanischen Ministerin für Heimatschutz, Kristi Noem.
He needs to be the next president of Poland. It matters who's in charge.
Nawrocki müsse der neue Präsident Polens werden, sagte sie. Der Bürgermeister von Warschau hingegen sei eine katastrophale Figur. Auch Ungarns Premier Viktor Orban sprach seine Unterstützung für Nawrocki aus, ebenso der rumänische Ultranationalist George Simion, der im Rennen um die rumänische Präsidentschaft unterlag. Unterstützung erhält Nawrocki wohl auch von den vielen Polen und Polinnen, die im ersten Wahlgang für die zwei Kandidaten vom äußeren rechten Rand gestimmt haben. Trzaskowski hingegen steht vor der Aufgabe, sowohl Stimmen aus der Mitte als auch von der Linken zu bekommen und vor allem die Unentschlossenen zu mobilisieren. Ob ihm das gelingen wird, ist offen, denn ihm fehlte im Wahlkampf das Charisma und der Biss. Das Resultat wird in der Nacht auf Montag erwartet.
Die Justiz in Mexiko hat alles andere als einen guten Ruf. Zwei Drittel der Bevölkerung sind der Ansicht, dass Richter und Richterinnen bestechlich sind, dass vor dem Gesetz nicht alle gleich sind. 2024 hat der damalige Präsident López Obrador eine umfassende Justizreform durchs Parlament gebracht, kurz vor seinem Abgang. Ein wichtiger Punkt: nicht die seiner Ansicht nach korrupten Eliten sollen über die Besetzung der Richterposten entscheiden, sondern das Volk. Nun müssen im ganzen Land mehr als 7.500 Richterposten neu besetzt werden, an den Bundesgerichten ebenso wie in unteren Instanzen in den einzelnen Gliedstaaten. Die Wahl erfolgt in zwei Etappen. Heute Sonntag werden rund 2.500 Richterinnen und Richter gewählt. Die restlichen Posten werden dann in 2 Jahren neu besetzt. Darüber sprach ich mit ARD-Korrespondentin Anne Demmer in Mexiko-Stadt. Ich habe sie gefragt, ob die Leute nicht überfordert sind mit dieser Mammutwahl.
Das ist eine berechtigte Frage. Es ist wirklich sehr kompliziert. Viele Bürger kennen keinen einzigen Kandidaten. Abgesehen davon wissen sie nicht, nach welchen Kriterien sie die Richter wählen sollen und wie sie die Qualifikation der Kandidaten auch überhaupt einschätzen können. Es gibt tatsächlich Chatgruppen, die da akribisch Informationen über die Kandidaten austauschen. Alles ist sehr unübersichtlich und eben nicht jeder hat natürlich Zeit, sich damit so ausführlich auseinanderzusetzen. Den Wählern werden dann bei der Abstimmung Abstimmung mindestens 6 Wahlzettel vorgelegt. Aber man muss auch sagen, rund 10 Tage vor der Wahl ergibt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Encol, dass weniger als 50% der Befragten überhaupt das genaue Datum der Wahlen kennen.
Gibt es denn so etwas wie einen Wahlkampf? Stellen sich die Kandidierenden dem Wahlvolk?
Spürbar war der Wahlkampf eigentlich nicht. Einzelne Richter haben zu Informationsveranstaltungen geladen, haben Flyer verteilt, haben die Wähler auf Plätzen angesprochen. Aber es war auch verboten, die Stimmabgabe durch Wahlempfehlungen, Boykottaufrufe oder andere Beeinflussungen zu manipulieren. Das gilt sowohl für anonyme Wahlempfehlungslisten, die in den sozialen Netzwerken und auf Papier verbreitet wurden, als auch für Boykottaufrufe der Opposition. Aber gegen diese Regeln wurde durchaus verstoßen. Teilweise muss man sagen, ist die Auswahl begrenzt. Es gibt Posten, da existieren ohnehin nur 2 Bewerber. In einigen Fällen gibt es sogar keinen Gegenkandidaten. Das Auswahlverfahren an sich wurde stark kritisiert, denn die Kandidaten wurden nicht direkt nominiert, sondern durch den Kongress vorausgewählt. Unter anderem viele der Kandidaten, die auf dem Stimmzettel für die Richterpositionen stehen, haben eine gewisse Nähe zur Regierung oder eben zur Regierungspartei Morena, die den Kongress dominiert.
Angesichts der Überforderung vieler Wählerinnen und Wähler wird eine äußerst tiefe Wahlbeteiligung befürchtet. Wie legitim wären dann diese Richterwahlen überhaupt?
Man muss tatsächlich sagen, aus demokratischer Sicht ist das durchaus problematisch. Also erwartet wird, wie Sie sagten, die niedrige Wahlbeteiligung, die Überforderung aber auch der Wählerinnen und Wähler sowie die Gefahr von politischer und krimineller Einflussnahme, gerade in den Regionen, wo das organisierte Verbrechen präsent ist. All das sind natürlich Faktoren, die den Prozess sehr schwächen. Und die eigentliche Zielsetzung, eine bürgernähere und rechenschaftspflichtigere Justiz, all das droht ja zu kippen, indem die Unabhängigkeit der Justiz weiter untergraben wird.
Also sind Richterinnen und Richter, die per Volkswahl in ihr Amt kommen, nicht zwingend weniger korrupt, als wenn sie etwa vom Parlament ernannt werden? Das war ja ein Ziel der Justizreform.
Das ist richtig. Also Kritiker warnen insbesondere vor einer Politisierung und einer Polarisierung der Justiz und der Folge vor einem Verlust der richterlichen Unabhängigkeit. Denn es wird wirklich befürchtet, dass Richter sich nach der öffentlichen Meinung oder eben aber auch politischen Interessen richten, um ihre Wiederwahl zu sichern. Aber nicht nur die Politik wittert ihre Chance, sondern auch das organisierte Verbrechen, was ich eben ja schon angedeutet hatte. Die Organisation Defensores hat sich zur Aufgabe gemacht, den Hintergrund der Kandidaten zu recherchieren, und ihre Recherchen zeigen, dass auf den Listen Bewerber stehen, die im besten Fall eine umstrittene Vergangenheit haben oder aber auch im schlimmsten Fall dem organisierten Verbrechen tatsächlich in direkter Verbindung mit ihnen stehen. Es gibt einen Kandidaten, der steht der kriminellen Sekte das Licht der Welt nahe. Der Sekte wird ja vorgeworfen, Kinderpornografie, Geldwäsche und sexuellen Missbrauchs werden sie beschuldigt. Aber auf der Liste steht auch für den Bundesstaat Chihuahua die Ex-Anwältin des mächtigen ehemaligen Chefs des Sinaloa-Kartells, Joaquin El Chapo Guzman. Und das sind eben auch nur die Fälle, die offensichtlich sind. Klar ist, dass in den Regionen, wo das organisierte Verbrechen dominiert, da werden die Richter natürlich auch in Zukunft massiv unter Druck gesetzt.
Das waren Erläuterungen von ARD-Korrespondentin Anne Demmer in Mexiko-Stadt. Und das war das Echo der Zeit vom Sonntag, dem 1. Juni, mit Redaktionsschluss um 18.28 Uhr. Verantwortlich für die Sendung heute Monika Bolliger, für die Nachrichten Michael Wieland, und am Mikrofon war Ivan Lieberherr.
SRF 1. Und für euch am Mikrofon noch den ganzen Abend immer wieder die Monika Buser. Grüße euch miteinander. Und es ist immer noch ein bisschen mit Geduld auf der Strasse zu machen, weil es läuft einiges.
SRF Verkehrsinfo von Viaswiss mit SBB und TCS.
Die Übersicht von 18.29 Uhr vor dem Gotthard-Südportal. 9 Kilometer Stau und 90 Minuten Wartezeit ab Faido. Die Einfahrt Airolo ist gesperrt. Weiter Stau auf der Gotthard-Passstraße bis Andamat. Im Tessin auf der A2 Richtung Gotthard zwischen Chiasso und Melide. In der Zentralschweiz auf der Axenstraße Richtung Norden. Dann in Graubünden auf der A13 Richtung Norden zwischen Roveredo und Saganserland. Rund um Zürich vor dem Gubrist Richtung St. Gallen ab Dietikon und Urdorf Süd.
in Basel auf der A2 und A3 Richtung Luzern bis Wiese, in der Region Solothurn auf der A1 Richtung Zürich zwischen Kriegstetten und Herkingen, Richtung Bern zwischen Rotrist und Niederbipp und zum Schluss noch in der Westschweiz auf der A9 Richtung Vevey ab Aigle. Viel Geduld und gute Fahrt in der Sonne. Der Messias in der Gondelbahn. Jerusalems umstrittenes Bauprojekt. SRF 1 am Sonntag, 1. Juni. Es ist 6:30 Uhr, Zeit also für unsere Wochensendung international, heute aus Jerusalem.
Gondelbahnen. Hierzulande denken wir an die Berge, an Skifahren und Wandern. Auch in urbanen Zentren weltweit gibt es sie. Doch kein Gondelbahnprojekt ist so kontrovers wie dasjenige in Jerusalem. Jerusalem, heilige Stadt für Juden, Musliminnen und Christen. Hier stehen die Klagemauer, der Tempelberg, die Al-Aqsa-Moschee und die Grabeskirche. Jerusalem, Heimat für 1 Million Menschen, ultraorthodoxe Juden, säkulare Israeli und 40% muslimische und christliche Palästinenser unter israelischer Besatzung, ohne politische Mitsprache. Jerusalem, das Kronjuwel im israelisch-palästinensischen Konflikt, von Israeli und Palästinensern beansprucht als Hauptstadt. Mitten in der heiligen Stadt soll eine Gondelbahn gebaut werden. Vom alten Bahnhof in Westjerusalem über den Zionsberg durch das besetzte Ostjerusalem bis vor die Tore der Altstadt.
We were preferring not to do something like the cable car, but we don't have any choice. There is demand to come here.
Ist die Gondelbahn eine verkehrstechnische Notwendigkeit?
I'm just horrified. Because it's spoiling the view, we don't need a cable car.
Ist sie unnötig und verderbt bloß die Aussicht?
The cable car is a crime against Jerusalem, but it's also a desecration of the Palestinian presence here.
Oder ist sie gar ein Verbrechen gegen Jerusalem, eine Entweihung der palästinensischen Präsenz in der Stadt? Das Gondelbahnprojekt steht sinnbildlich für so vieles, was in Jerusalem und darüber hinaus in Israel und Palästina passiert. International. Ich bin Anna Drexel.
Okay, all right. So, I'll get a map out. Should I introduce myself or it doesn't matter?
Das ist Talia Ezrachi.
So my name is Talia Ezrachi. I work for Emek Shaveh as an international relations director.
Ezrachi arbeitet für die israelische Nichtregierungsorganisation Emek Shaveh. Von Archäologen gegründet, setzt sich Emek Shaveh für den Schutz antiker Stätten ein und bekämpft die Instrumentalisierung der Archäologie im israelisch-palästinensischen Konflikt.
So now what we'll basically do is we'll walk along as much as we can, we will follow the planned route of the cable car.
Talia Ezrachi nimmt mich mit auf eine Tour entlang der geplanten Gondelbahnstrecke, soweit möglich. Luftlinie wären es knapp 1,5 Kilometer. Zu Fuß aber, im hügeligen Jerusalem, sind wir dafür über 3 Stunden unterwegs. Der Spaziergang startet beim alten Bahnhof in Westjerusalem, dort, wo auch die Gondel losfahren soll. Dann talabwärts in das palästinensische Quartier Silwan. Dabei überqueren wir die grüne Grenze, die das israelische Westjerusalem vom palästinensischen Ostjerusalem trennt. Von Silwan geht's dann wieder hinauf zu den Altstadtmauern in der Nähe der Klagemauer. Dort soll die Endstation der Gondel gebaut werden, in einem riesigen Besucherzentrum unter der Leitung ideologisch motivierter jüdischer Siedler. El-Ad heißt ihre Organisation. El-Ad steht für City of David, Stadt Davids. Schon vor 20 Jahren wurden erste Ideen für eine Seilbahn durch Jerusalem entworfen. 2018 schließlich hieß die israelische Regierung das Bauvorhaben gut. Nicht ohne Gegenwehr.
There were objections that were submitted. In fact,
Hunderte von Einsprachen seien erhoben worden, erzählt Talia Ezrachi. Von Archäologen, Stadtplanerinnen, internationalen Architekten, palästinensischen Anwohnern. Die UNESCO äußerte ihr Bedauern. Emek Shaveh und andere Organisationen klagten vor dem höchsten Gericht. Das Gondelprojekt werde dem Denkmalschutz nicht gerecht. Außerdem würde eine Seilbahn das Erscheinungsbild dieser historischen Stadt verschandeln. Der Gerichtshof wies die Klage vor 3 Jahren ab. Das Projekt ist derzeit dennoch blockiert. Noch hat sich keine Firma dazu bereit erklärt, die kontroverse Bahn zu bauen. Noch.
One of the things about the cable car project is that it's basically how the way we view it.
Aus unserer Sicht ist die Gondelbahn ein hochpolitisches Projekt, das Touristinnen und Touristen nach Ostjerusalem bringen soll, zu archäologischen Touristenattraktionen, die von jüdischen Siedlern geführt werden, sagt Ezrachi.
Bring tourists across the Green Line into settler-run archaeological tourist sites in East Jerusalem.
So solle Israels Anspruch auf ganz Jerusalem untermauert werden, auch auf das 1967 besetzte und später annektierte palästinensische Ostjerusalem. Mittlerweile sind wir am künftigen Standort des Gondeldepots vorbeigekommen. Die kurvenreiche Straße führt vorbei an Baustellen, steinigen ausgetrockneten Wiesen, Olivenhainen.
We're coming close to the green line.
Wir nähern uns der grünen Grenze zwischen West- und Ostjerusalem, sagt Ezrachi und zeigt auf die Karte, die sie mitgenommen hat. Dieses Gebiet war zwischen 1948, dem Jahr der Staatsgründung Israels, und dem Krieg von 1967 Niemandsland.
The green line that precedes the no man's land.
Durch dieses Niemandsland führte schon einmal eine Seilbahn. Eine Transportseilbahn, die mir Arye King zeigen möchte, der stellvertretende Stadtpräsident von Jerusalem.
So you see this old building?
Sehen Sie dieses alte Gebäude? Dort hat es eine eiserne Kiste mit einem Seil. Es führt hinüber zum Zionsberg. Das ist die älteste und bis heute einzige Seilbahn in Jerusalem. Von 1948 bis 67, als Ostjerusalem unter jordanischer Kontrolle war, brachten israelische Soldaten so Essen und Medikamente zu den Truppen auf dem Zionsberg. Damals war es gefährlich, hier zu stehen. Die jordanische Legion hätte auf uns schießen können.
Vizebürgermeister King ist zuständig für Straßensicherheit, Parkplätze und das jüdische Erbe der Stadt. Wir treffen uns an einer dicht befahrenen Straße mit Blick auf die Altstadt und den Zionsberg. Dort soll Jesus mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl zu sich genommen haben. Auf der Straße am Zionsberg stauen sich Reisecars.
Correct, the idea of the Jerusalem municipality together with the government of Israel is to build a new cable car.
Richtig. Die Idee der Stadtverwaltung und der israelischen Regierung ist es, eine neue Gondelbahn zu bauen. Mehr und mehr Menschen, Touristen und Gläubige wollen in die Altstadt. Es braucht neue Lösungen, um Juden, Christen und Muslime zu den heiligen Städten zu führen. Auch der Zugang für Menschen mit Gehbehinderung würde erleichtert. Wir können die Straßen in und um die Altstadt nicht verbreitern. Tunnels oder Trams sind viel zu teuer. Die Gondelbahn ist die billigere und schnellere Variante.
So the cheaper and the faster way is the cable car.
Umgerechnet etwa 110 Millionen Franken soll sie kosten, diese Seilbahn. In 10er-Gondeln könnten pro Stunde 3000 Passagiere zwischen dem alten Bahnhof und der Altstadt hin und her schweben. Die Gondel sei alternativlos, sagt King. Der 51-Jährige mit kariertem Hemd und schwarzer Kippa gehört dem radikalen Lager der Siedlerbewegung an und lebt auf dem Ölberg im besetzten Ostjerusalem. Er sehnt die Ankunft des Messias herbei und den Bau des dritten jüdischen Tempels auf dem Tempelberg, wo heute der ikonische Felsendom mit der goldenen Kuppel und die Al-Aqsa-Moschee stehen. King möchte als stellvertretender Stadtpräsident seinen Beitrag zum Erscheinen des Messias leisten.
I'm doing my best.
Ich tue mein Bestes. Mit der Stadtplanung. Die Gondelbahn, das Tram, neue Parkplätze. Millionen Menschen aus aller Welt werden Jerusalem besuchen, um dieses Wunder mitzuerleben. Wir müssen darauf vorbereitet sein.
Everybody will come to see this miracle. So, and we need to be prepared for that.
Für King ist klar, Touristinnen und Touristen sind in Jerusalem willkommen. Palästinenserinnen und Palästinenser, die hier wohnen, sind es nicht.
I believe that we need to encourage every non-Jew to leave the country. We need to encourage to give money.
Man solle Nichtjuden dazu ermuntern, Israel zu verlassen, sagt er. Nicht mit Gewalt, aber mit finanziellen Anreizen. Ari King verweist auf die Bibel. Der große Stammvater Abraham habe seinen Sohn Ishmael, den die ägyptische Magd Hagar geboren hatte, weggeschickt.
Ishmael and Isaac cannot live together.
Denn er sei zum Schluss gekommen, dass Ishmael und Isaac, der Araber und der Jude, nicht zusammenleben könnten.
So let's go over here.
Auf dem Spaziergang mit Talia Ezrachi geht es über die unsichtbare grüne Grenze weiter nach Silwan, unterhalb der Jerusalemer Altstadt. Dieses große palästinensische Quartier erstreckt sich von der einen Talseite bis zum Ölberg hinauf. Dicht an dicht stehen Steinhäuser an den steilen Hängen.
The cable car will go over, so from Mount Zion. When we get down there, we'll have a better view, but it will go along the old city walls.
Die Gondelbahn wird vom Zionsberg parallel zur Altstadtmauer verlaufen, direkt über den Hausdächern der Menschen, die in dieser Gegend leben. Die Seilbahnmasten werden zwischen den Häusern stehen.
So where we are now, Silwan, is like, you know, perhaps the most important neighborhood in Palestine or the Palestinian areas for the right wing, because
für die politische Rechte in Israel sei Silwan das vielleicht bedeutendste palästinensische Quartier überhaupt, sagt Ezrachi. Denn in Silwan hat Jerusalem seinen Ursprung. Es gibt hier eine Süßwasserquelle mitten in der judäischen Wüste. Schon vor Jahrtausenden siedelten hier die Menschen. In Silwan befindet sich zudem eine wichtige archäologische Stätte, die mit König David und damit auch mit Israel in Verbindung gebracht wird.
So we're gonna go down here.
Silwan ist seit langem begehrt bei ideologisch motivierten Siedlern. Mehrere hundert jüdische Familien leben hier, inmitten von etwa 55.000 Palästinenserinnen und Palästinensern. Die Häuser der Siedler wirken wie Fremdkörper, mit israelischen Fahnen, vergitterten Fenstern und Sicherheitskameras, auf die mich die israelische Friedensaktivistin Angela Gottfried Goldstein aufmerksam macht.
So, if you look carefully, you will see we're on camera there.
Wenn du genau hinschaust, siehst du die Kameras. Schau hier auf dieser Stange. So viele Überwachungskameras. Nachts sieht man das noch viel besser, weil die Häuser blau leuchtende David-Sterne tragen.
Because they have stars of David lit up, blue ones.
Ich treffe Gottfried Goldstein in Al-Bustan, einem Quartier innerhalb von Silwan. Das Gondelbahnprojekt reiht sich ein in Silwans lange Geschichte von Enteignung, Zerstörung und schwindendem Lebensraum. Seit 20 Jahren kämpft Gottfried Goldstein, eine Mitsiebzigerin in grauem Seidengewand und Foulard, gegen das Abreißen palästinensischer Wohnhäuser hier in Al-Bustan. Zusammen mit Fakhri Abu Diab, dem Sprecher des Einwohnerkomitees, einem bekannten und international gut vernetzten sozialen Aktivisten, den wir gemeinsam besuchen wollen. Der Weg zu Abu Diab führt durch eine enge Gasse an einer Betonmauer vorbei, die sein Grundstück umgibt.
Sabahul Khair.
Hi.
Hello, dear.
Hi.
Anna.
Hi,
very nice to meet you.
Fakhri Abu Diab mit Schnauz und blauem Poloshirt bittet uns hinein. Der Innenhof ist grün, blühende Rosenbüsche, Bougainvilleas, Bäume. Ein Hühner- und ein Gänsestall sowie ein Wohncontainer. Mittendrin türmen sich zwei riesige Berge Bauschutt. In der linken Ecke des Hofes sind Elemente einer Küchenkombination sichtbar, Überreste seines Hauses.
This is my home. Here I was born 1963, before the occupation, but it's a small house.
Das ist mein Zuhause. Hier wurde ich 1963 geboren, vor der israelischen Besetzung. Das Haus war klein. Ich wuchs hier auf und heiratete, dann kamen die Kinder und die Enkel. Vor 20 Jahren ging ich zur Stadtverwaltung und beantragte eine Baugenehmigung, um das Haus auf meinem Grundstück zu erweitern. Doch das wurde abgelehnt. Im Februar 2024 hat die Stadtbehörde einen Teil des Hauses abreißen lassen, angeblich mangels Baubewilligung. Im vergangenen November demolierten sie den Rest. Meine Kinder und Enkel sind weggezogen. Die Stadt will sämtliche Häuser im Quartier abreißen.
Now the municipality wants to demolish all the houses in the neighborhood, yeah?
Al-Bustan soll einem Nationalpark weichen, dem Königsgarten. Auch dies ein Projekt der Siedlerorganisation El Ad, die das riesige Besucherzentrum bei der Endstation der Gondel plant. Allein im letzten halben Jahr sind in Al-Bustan 30 Häuser demoliert worden. Fast alle 100 Häuser im Quartier gelten als illegal errichtet. Das hat mit dem Zonenplan zu tun, den Israel in den frühen 70er Jahren erstellt hat. Ziel war, eine große jüdische Bevölkerungsmehrheit in der Stadt zu sichern. Auch durch eine Beschränkung des Wohnraums für Palästinenserinnen und Palästinenser. Das heißt, Fakhri Abu Diabs Antrag auf den Ausbau seines Hauses konnte gar nicht bewilligt werden, weil der Zonenplan dort keine Bauzone vorsieht.
When they demolish the house, they not just demolish my home, my house, ceiling and all. Demolish our life, our history, memories and our future.
Wenn Sie das Haus zerstören, zerstören Sie nicht nur das Gebäude, die Decke und die Wände. Sie zerstören unser Leben, unsere Geschichte, Erinnerungen, unsere Zukunft. Weil wir nirgendwo sonst hingehen können, haben meine Frau und ich diesen Wohncontainer aufgestellt. Leider haben die Behörden bereits einen Abrissbefehl für den Container erlassen. Wenn sie ihn zerstören, bin ich obdachlos.
Die Kosten für den Abriss seines Hauses muss er selber übernehmen, ebenso die Entsorgung des Bauschuttes.
Er hat alles selber weggeräumt und ist dabei krank geworden.
Clean.
And he made himself sick from cleaning. He got a lung infection.
Lungenentzündung.
Geht es Ihnen besser?
Yes.
50-50.
Geht so. Wird schon. Es ist wegen dem Abriss. Wir leiden unter verschiedenen Krankheiten, auch psychischen.
We're suffering from many, many diseases, psychological diseases and other.
Doch wegziehen kommen nicht in Frage.
We will stay. We can make tent. We stay under the trees. We want to stay. This is our home.
Sie würden bleiben und notfalls im Zelt oder unter den Bäumen schlafen. Vor wenigen Wochen hat die israelische Polizei Abu Diab mitten in der Nacht abgeholt. Es war ein Großeinsatz mit Waffen und Polizeihunden. Mehrere Stunden wurde er auf dem Polizeiposten festgehalten, grundlos. Seine Frau Amina hat große Angst. Deswegen hat nun auch Fakhri Abu Diab Sicherheitskameras installiert. In Gaza tobt seit fast 20 Monaten der wohl schlimmste Krieg, den dieser Flecken Erde je gesehen hat. Im Westjordanland schreitet die völkerrechtlich illegale Landnahme Israels voran. Von Jerusalem jedoch hört man wenig. Schaut die Weltöffentlichkeit weg, wenn es um die heilige Stadt geht? Darüber will ich mit dem Anwalt Daniel Seidemann sprechen.
You couldn't be asking a more timely question, because over there on my desk is my laptop, and I am working on a document about what you need to know about settlements in East Jerusalem.
Sie könnten keine passendere Frage stellen. Drüben auf dem Pult ist mein Laptop. Ich erstelle ein Dokument über Israels Siedlungsbau in Ostjerusalem und habe vor 3 Minuten genau das geschrieben. Es ist verständlich, dass die Aufmerksamkeit anderswo liegt. In Gaza, in der Ukraine, bei der Transatlantischen Allianz. Trotzdem gibt es dringliche neue Entwicklungen. Wir müssen sie anpacken, sobald es, so Gott will, einen Waffenstillstand in Gaza gibt.
These are new developments, and we will have to relate to them when, God willing, there will be a ceasefire.
Seit gut 30 Jahren setzt sich Daniel Seidemann intensiv mit seiner Stadt und dem Vormarsch der religiösen Siedler auseinander. Der 74-Jährige ist zum Jerusalem-Experten geworden. Er beschäftigt sich mit geopolitischen Fragen und berät israelische Politiker, die EU, Großbritannien und weitere europäische Regierungen. Die neuen Entwicklungen in Jerusalem seien weitreichend, sagt Seidemann. Erstmals sollten ganze palästinensische Wohnviertel niedergerissen werden, um dort Wohnblocks für jüdische Israeli zu errichten. Geplant seien zudem 480 Wolkenkratzer in der ganzen Stadt.
If our government has its way, Jerusalem will be indistinguishable from downtown Boston.
Wenn sich die Regierung damit durchsetze, werde Jerusalem aussehen wie Downtown Boston.
Jerusalem is its skyline. the area around Jerusalem, the visual basin around the old city.
Jerusalem lebt von seiner Skyline mit der Altstadt. Jerusalem ist ein Zentrum der Zivilisationen. Hier treffen Judentum, Christentum, Islam aufeinander, genauso wie der palästinensische Nationalismus und der Zionismus. All das wird verletzt, entweiht, wenn wir Jerusalem nicht mehr unterscheiden können von US-amerikanischen Großstädten. Stellen Sie sich vor, was passieren würde, wenn um den Vatikan oder in Florenz 50-stöckige Hochhäuser hochgezogen würden.
Auch auf das Gondelprojekt ist Seidemann nicht gut zu sprechen. Wie hatte Vizebürgermeister Arye King doch gesagt, die Gondel zur Altstadt trage dazu bei, die Ankunft des Messias vorzubereiten. Darauf reagiert Seidemann mit Sarkasmus.
The tradition says that the Messiah would come riding an ass into Jerusalem. Apparently he'll be in the cable car.
Die jüdische Tradition sagt, dass der Messias auf einem Esel reitet. Nun, offenbar kommt er stattdessen in der Gondel. Das ist eines der schlimmsten Verbrechen an Jerusalem.
You know, I think that there should be a cable car in Rome.
Meiner Meinung nach braucht es in Rom eine Seilbahn zur Sixtinischen Kapelle. Das würde bestimmt den Zugang erleichtern. Das wäre doch toll. Im Ernst. Wenn man die eigenen heiligen Stätten als Disneyland betrachtet, ergibt das vielleicht Sinn. Aber Jerusalem wurde zu Jerusalem ohne Gondelbahn. Und Jerusalem mit der Gondelbahn wird nicht mehr dasselbe sein.
Jerusalem became Jerusalem without cable car. And Jerusalem with a cable car will no longer be Jerusalem in the same way that it was.
Daniel Seidemann sieht in Jerusalem den Schlüssel zur Lösung des jahrzehntealten Konflikts.
Because it's an existential imperative for both Israelis and Palestinians to end occupation, occupation ends in Jerusalem or it doesn't end at all.
Für Israeli und Palästinenser ist es überlebenswichtig, dass die israelische Besatzung endet. Die Besatzung endet in Jerusalem. Oder sie endet gar nicht. Wenn wir die besetzten Gebiete nicht an die Palästinenser übergeben, geht Israel zugrunde. Wir stehen vor einem tiefen Abgrund. Die Zwei-Staaten-Lösung erscheint derzeit unmöglich. Doch sie ist unvermeidlich. Eines Tages wird Ost-Jerusalem die Hauptstadt eines unabhängigen Staates Palästina sein. Andernfalls wird es nie eine dauerhafte Lösung des Konflikts geben.
Permanent status agreement.
Zurück zu unserer Tour mit Talia Ezrahi. Wir sind in der Ir David angekommen, der Stadt Davids. Der archäologische Museumskomplex mit 3D-Kino und Restaurant beginnt mitten in Silwan. Gleich nebenan ist die Endstation der Gondelbahn geplant.
Basically, there's pretty much consensus around this sort of 8th to 6th century BCE.
Dass hier vom 8. bis 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung eine jüdische Stadt stand, sei unter Archäologen unbestritten, sagt Ezrahi. Doch die Siedlerorganisation El Ad vermarkte die Ausgrabungsstätte als Stadt Davids, obwohl der König einige hundert Jahre früher gelebt haben soll.
Let's walk upstairs and we'll talk about why.
Während die Muezzine der Stadt zum Mittagsgebet rufen, steigen wir die Treppen hoch und bleiben vor dem vermeintlichen Königspalast stehen. Ein Besuch in der Stadt Davids gehöre für fast alle israelischen Schülerinnen und Schüler zum Lehrplan. Das Museum vermittelt den Israeli und auch den ausländischen Besucherinnen und Besuchern die Botschaft, dass König David tatsächlich hier gelebt habe und die archäologischen Ausgrabungen die biblische Erzählung stützten. Die Schlussfolgerung: Dieser Ort gehöre Israel. Man könne doch nicht verlangen, dass er jemals an die Palästinenserinnen und Palästinenser abgetreten werde.
This is our place. How can we ever give this back? You know, it's something very concrete.
Schräg gegenüber ist das Dunktor, das zur Klagemauer führt. An der Straßenecke warten zwei palästinensische Taxifahrer auf Kundschaft. Die Seilbahn zerstört uns, sagt der eine. Aber wenn wir etwas gegen die Gondel sagen, landen wir im Gefängnis. Die Angst vor Repressalien ist groß. Kritik auf Facebook kann ausreichen für eine Verhaftung. Gerne hätte ich mit direkt Betroffenen gesprochen. Die Straße, über der die Gondel verkehren soll, ist ganz in der Nähe. Aber niemand will ins Mikrofon reden. Auch nicht die Siedlerorganisation El Ad oder das Tourismusministerium. Beide haben Interviewanfragen abgelehnt.
Taxi.
Die Israeli, die gerade von der Klagemauer kommen, haben keinen Bedarf für ein Taxi und eilen zu den wartenden Reisecars. Sie sind eher bereit, Auskunft zu geben. Viele finden die Seilbahn eine gute Sache. Das werde Menschen helfen, die nicht so mobil sind, sagt der Passant. Und diese Frau meint, wenn die Gondel mehr Leute zur Klagemauer bringt, erhöht das die Heiligkeit dieses Ortes.
So this is kind of your full cable car experience. In reality, it will take just a few minutes, not 2.5 hours, 3 hours, the way we did it now.
Nach gut 3 Stunden sind Talia Ezrahi und ich am Ende unseres Spaziergangs angelangt. Mit der Seilbahn werde das nur wenige Minuten dauern, sagt Ezrahi. Wann es soweit sein wird, weiß noch niemand. Und wie tiefgreifend die Seilbahn Jerusalem letztlich verändern wird, auch nicht.
Der Messias in der Gondelbahn Jerusalems umstrittenes Bauprojekt. Das ist die Sendung international gewesen von der Anna Drechsel. Redaktion hat Veronika Meyer gemacht, Technik der Florian Bo. Die Sendung kann man noch nachhören im Internet. Bei den Podcasts könnt ihr sogar abonnieren. srf.ch unter Audio.
Gonna rise, gonna make it all.
SRF Verkehrsinfo.
Von 18:59 Uhr vor dem Gotthard-Südportal 9 Kilometer Stau und 90 Minuten Wartezeit ab Faido. Die Einfahrt Airolo ist gesperrt. Weiter Stau auf der Gotthard-Passstraße bis Andermatt. In Graubünden auf der A13 Richtung Norden immer wieder bis Sagansaland. Rund um Zürich vor dem Gubrist Richtung St. Gallen ab Dietikon und Urdorf Süd auf der A1 Richtung Zürich ab Baltenswil. Im Aargau auf der A3 Richtung Zürich zwischen Rheinfelden Ost und Mumpf. In Basel auf der A2 und A3 Richtung Luzern bis Wiese. In der Region Solothurn auf der A1 Richtung Zürich zwischen Kriegstetten und Herkingen. Richtung Bern zwischen Niederbipp und Rotrist. Und in der Westschweiz auf der A9 Richtung Vevey ab Aigle.
Die Nachrichten von SRF um 7 mit Roger Brändli. Bei einem ukrainischen Angriff auf russische Militärflugplätze sind mehrere Flugzeuge in Brand geraten. Das hat das russische Verteidigungsministerium bestätigt. Die Ukraine habe mit Drohnen Flugplätze in 5 russischen Regionen angegriffen. Die Brände hätten gelöscht werden können, Tote habe es keine gegeben. Einige der Beteiligten seien festgenommen worden. Der ukrainische Geheimdienst hatte zuvor gemeldet, bei den Angriffen seien rund 40 russische Kampfflugzeuge zerstört worden. Morgen wollen sich Russland und die Ukraine für weitere Gespräche treffen in der Türkei. Mexiko ersetzt all seine Richterinnen und Richter. Die Posten werden über eine Volkswahl neu vergeben. Die Richterwahlen haben heute begonnen. Insgesamt werden so gut 2600 neue Richterinnen und Richter gewählt, auch jene für das oberste Gericht. Die mexikanische Regierung will der Korruption an Gerichten so entgegentreten. Die Opposition ist gegen diese Volkswahl. Sie hat zu einem nationalen Protestmarsch aufgerufen. Großbritannien meldet heute einen Rekord im Zusammenhang mit der illegalen Einwanderung über den Ärmelkanal. Fast 1200 Migrantinnen und Migranten seien gestern aus Frankreich auf der britischen Insel gelandet. In diesem Jahr seien an einem Tag noch nie so viele angekommen. Seit Anfang Jahr gab es schon fast 15.000 illegale Einreisen über den Ärmelkanal insgesamt. Zum Sport, zunächst Fußball. Der FC Basel gewinnt den Schweizer Cup. Die Basler besiegen im Cupfinal den unterklassigen FC Biel mit 4:1. Damit holt sich der FC Basel auch das sogenannte Double,